Der Krieg in der Ukraine ist ein brutaler Krieg. Er wird mit schweren Waffen geführt. Jeden Tag sterben auf beiden Seiten hunderte Soldaten. Auf den Friedhöfen der Ukraine füllen sich die neuen Gräberfelder. Die Soldaten, die an der Front umkommen, sind Väter, Ehemänner, Brüder, Söhne. Sie werden von ihren Kommandierenden und Offizieren in mörderische Schlachten geschickt, manchmal in Kämpfe, die Himmelfahrtskommandos gleichen. Es sind häufig diese Offiziere, die den Angehörigen vom Tod ihrer Liebsten berichten müssen.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hallo, willkommen zur Folge 8 unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der Neu-Ruhr-Neu-Rhein-Zeitung und ich berichte seit Jahren für die Funke Mediengruppe aus Kriegsgebieten, beispielsweise in Syrien, Irak, Afghanistan und eben seit dem 24. Februar auch aus der Ukraine. In unserem Podcast lassen wir Menschen zu Wort kommen, die wir auf unseren Reisen in das Kriegsgebiet getroffen haben. Sie erzählen uns, was der Krieg für ihr Leben bedeutet und wie er es verändert hat. Ich spreche außerdem mit Menschen in Deutschland, die das einordnen und ergänzen können, was wir in der Ukraine gehört haben. Und ich berichte über das, was wir in dem Land gesehen haben, in dem seit dem 24. Februar Krieg herrscht. In den vorherigen 7 Folgen unseres Podcasts haben wir unter anderem über die Ängste von Soldaten an der Front gesprochen. Ich habe mit einem jüdischen Holocaust-Überlebenden geredet, der uns erzählt hat, was er von der russischen Propaganda hält, laut der die Ukraine gerade von Nazis befreit wird. Eine Frau aus Cherson hat uns von ihrem Mann berichtet, der den Widerstand gegen die russische Besatzung in seiner Heimatstadt organisiert hatte und ermordet worden war. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr uns gerade zuhört. Es wäre natürlich auch schön, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Freundinnen oder Verwandten empfehlen könntet. In der heutigen Folge lernt ihr Nazar und Vadim kennen. Nazar und Vadim sind befehlshabende Offiziere an der südlichen Front in der Ukraine und sie haben mir erzählt, was es mit ihnen macht und was sie empfinden, wenn Menschen, die unter ihrem Kommando kämpfen, zu Tode kommen. Ich habe außerdem mit einem Bundeswehroffizier gesprochen, der uns erzählt, wie er als Offizier darauf vorbereitet wird, auf den Tod von Untergebenen, was wichtig ist bei der Führung von Menschen und wie man Menschen auch dazu motiviert, in den Kampf zu ziehen. Bei unserer jüngsten Ukraine-Reise waren wir im Süden unterwegs des Landes. Wir waren in der Nähe der Front, unten bei Mykolaiv und Cherson. Wir sind dann aber Stanka gefahren, das ist eine Kleinstadt, ungefähr 90 Kilometer nördlich von Cherson. Und in Bastanka wollten wir Nazar und Vadim treffen. Und den Kontakt zu ihnen hatte uns unser Fixer, das heißt also unser Kontaktmann Oleg, organisiert. Der hatte uns auch die ganzen Genehmigungen besorgt, die man braucht, wenn man an der Front unterwegs ist oder wenn man dorthin will. Das ist nicht ganz so einfach, aber wie gesagt, über Oleg sind wir da rangekommen. Bastanka war am Tag vor unserer Ankunft mit 4 russischen Raketen beschossen worden. Bei dem Angriff war ein Verwaltungsgebäude zerstört worden, 2 Menschen waren gestorben. Die Stimmung in der Stadt war deshalb sehr, sehr angespannt. In der Stadt waren ohnehin viele zerstörte Häuser und Geschäfte zu sehen. Das lag daran, dass Bastanka noch im März heftig umkämpft war. Wie gesagt, die Stadt ist ungefähr 90 Kilometer nördlich von Cherson. Cherson war die erste Großstadt, die die Russen besetzt hatten am 1. März. Und danach waren sie weiter vorgestoßen bis nach Bastanka, sind dabei zurückgeschlagen worden. Und wie gesagt, die Spuren dieser Kämpfe waren noch sehr, sehr deutlich zu sehen. Vor allem aber war Bastanka eine Stadt voller Soldaten. In einer provisorischen Basis haben wir dann Vadim getroffen. Das heißt, eigentlich haben wir ihn zuerst gehört. Als wir eintrafen, gab es nämlich gerade einen Probealarm. Also es war erstmal ein Alarm und wir wussten nicht, was los ist. Alle waren sehr, sehr nervös. Wie sich dann herausstellte, es war ein Probealarm, um zu gucken, wie schnell reagieren denn die stationierten Soldaten, wie schnell sind die da auf ihren Posten. Drei waren ganz offensichtlich nicht schnell genug. Die standen nämlich dann stramm vor einem sehr, sehr muskulösen Mann mit Glatze, der sie komplett zusammenfaltete. Und das war Vadim. Kurze Zeit später haben wir uns dann mit Vadim unterhalten. Das war so ein kleiner Raum, wo wir uns dann mit ihm zusammengesetzt haben. Man merkte, er war immer noch sehr, sehr angespannt und sauer. Aber das beruhigte sich dann im Laufe des Gespräches. Vadim ist Berufssoldat, stellvertretender Kommandeur der Brigade, die in Bastanka stationiert ist und ist schon seit über 20 Jahren bei der Armee. Er hat uns erzählt, dass er mit dem russischen Großangriff schon seit 2014 gerechnet hatte. Also für ihn dauerte dieser Krieg auch im Grunde genommen schon seit 8 Jahren an. Klammer auf, 2014 war ja das Jahr, wo der Angriff auf den Donbass stattgefunden hat, wo die Krim annektiert worden ist von den Russen. Und wie gesagt, Vadim ist im Grunde genommen schon seit dieser Zeit im Krieg gewesen. Und als wir dann weiter ins Gespräch kamen, habe ich ihn eben gefragt, er habe ja nun als kommandierender Offizier eine große Verantwortung für die Männer unter seinem Kommando. Konkret, seine Brigade hat ungefähr 5000 Menschen und sterben eben auch welche davon. Dann habe ich ihn gefragt, was das persönlich mit ihm macht.
Ну, звичайно, кожна втрата то дуже боляче, кожна загиблі людина то.
Natürlich ist jeder Verlust sehr schmerzhaft. Jeder einzelne Soldat ist unser Bruder, unser Kämpfer. Wir haben sogar mit einigen von ihnen gegessen. Sie sind unsere Freunde. Aber im 7. Jahr des Krieges gewöhnt man sich irgendwie an solche Situationen, weil das im Krieg unvermeidlich ist. Auch wenn es sich wirklich schlimm anhört. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Auch wenn wir uns irgendwie daran gewöhnt haben, ist es immer noch sehr schwer. Besonders schwer ist es, die Verwandten über ihren Verlust zu informieren, den sie durch den Krieg erlitten haben, den Verlust ihres Sohnes oder den Verlust ihres Manns.
Ja, tatsächlich möchte man nicht an der Stelle von Vadim sein. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man eben mit Angehörigen spricht, als derjenige, der sozusagen Verantwortung trägt und ihnen erzählen muss, dass eben Vater, Sohn, Bruder verstorben sind, gefallen sind, halte ich für eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich habe ihn dann auch gefragt, was er über das Ende des Krieges denkt, wie lange es ungefähr dauern wird, bis dieser Krieg beendet ist.
Все буде залежати від.
Nun, das klingt etwas seltsam, aber es hängt immer noch von den Waffenlieferungen aus dem Westen ab. Das ist wirklich wichtig, von unseren westlichen Partnern. Aber natürlich haben wir eine große Motivation, einen noch größeren Wunsch, unser Land zu verteidigen, den Besatzer zu vernichten. Aber zu diesem Zeitpunkt haben sie einen Vorteil, was den Radius ihrer Artillerie angeht. Und damit wir diese Überlegenheit vernichten können, brauchen wir immer noch moderne Artillerie und Waffentechnik. Das ist im Moment wirklich wichtig für uns.
Zuletzt habe ich Vadim gefragt, ich meine, er ist Berufssoldat, seit 20 Jahren dabei und man merkte auch in dem Gespräch, er ist Soldat durch und durch. Aber ich habe ihn gefragt, ob er sich denn auch ein Leben ohne die Armee vorstellen könne, dass der Krieg vorbei ist und er sozusagen als Zivilist unterwegs ist, ob er vielleicht sogar von einem Urlaub an einem Strand in Thailand oder wo auch immer träumt. Und da war das erste Mal in dem Gespräch, dass er dann auch gelacht hat. Und also was heißt gelacht? Also, gelacht wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Er hat geschmunzelt. Und dann hat er Folgendes gesagt.
Du, треба буде дослужити. Певний період часу треба буде ще прослужити.
Natürlich, aber ich muss auch noch eine gewisse Zeit nach dem Kriegsende dienen. Aber es wäre wirklich wichtig für mich, meine Erfahrungen an eine jüngere Generation weiterzugeben, bevor ich aus der Armee ausscheide. Allerdings muss ich zugeben, dass es eine Menge junge Leute gibt, die jetzt schon mit dem Krieg aufwachsen. Und sie haben bereits ihre eigenen Erfahrungen, die sehr, sehr wichtig und sehr stark sind. Natürlich würde ich mich gerne ausruhen, wenn alles vorbei ist, denn ich habe 20 Jahre lang gedient, davon 8 Jahre im Krieg. Aber wir werden sehen.
Also wir haben jetzt das Gespräch mit Vadim gehört, stellvertretender Kommandeur der Brigade, die in Bastanka stationiert ist. Und wie gesagt, am spannendsten fand ich eigentlich die Antwort auf die Frage, was das mit einem macht, wenn man als kommandierender Offizier Menschen verliert. Und eine ähnliche Frage habe ich dann auch Nazar gestellt. Nazar ist, den haben wir getroffen, an einer Bushaltestelle inmitten golden-gelber Kornfelder in der Umgebung von Bastanka. Also Bastanka ist im Grunde genommen eingebettet in gigantische Kornfelder um die Stadt herum. Und da sind wir dann an einer ewig langen, geraden Straße lang gefahren und wollten eigentlich Richtung Front und haben dann aber, wie gesagt, Nazar an einer Bushaltestelle getroffen. Wir hatten uns dann mit ihm verabredet und haben dann eben mit ihm gesprochen. Nazar ist so ein kleinerer, gedrungener Mensch, 37 Jahre alt. Nazar hat auch schon Kriegserfahrung gehabt. Nazar 37 Jahre alt und war bei den sogenannten Antiterroroperationen im Donbass unterwegs. Unter Antiterroroperationen verstand man in den vergangenen Jahren grundsätzlich alle Kämpfe, die im Donbass stattfanden, weil diejenigen, die auf der anderen Seite im Donbass kämpfen, die sich selbst als Separatisten bezeichnen, diese sozusagen selbsternannten oder sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk, diese Leute dort werden von der Regierung in Kiew grundsätzlich als Terroristen bezeichnet. Deswegen lief das Ganze unter Antiterroroperationen. Und Nazar hat sich dann freiwillig gemeldet, als der große Krieg losging am 24. Februar und ist jetzt stellvertretender Kommandeur eines Bataillons. Bataillon ist ungefähr eine Einheit mit 500 Leuten und wie gesagt, da war er jetzt stellvertretender Kommandeur. Ja, und dann hat er uns also nochmal sehr deutlich gemacht, warum die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Menschen so groß ist oder wie ausgeprägt diese Widerstandsfähigkeit ist. Und das hat er mit einem, ja, wie ich finde, ganz interessanten Satz, der am Ende jetzt dieses O-Tons kommt, uns zu verstehen gegeben.
Ну, слухайте, треба розуміти, що ми воюємо за свою землю, за свою країну на своїй землі. Ми не окупанти. Ми захищаємо нашу землю, свою прекрасну Україну, яка починається у Карпатах і закінчується на териконах Донбасу.
Sie müssen verstehen, dass wir für unser Land und auf unserem Land kämpfen. Wir verteidigen unsere wunderbare Ukraine von Norden bis zum Süden. Das ist alles unser Land. Auch wenn die Menschen sich zum Beispiel in ihrer Mentalität ein wenig unterscheiden. Wir sind geeint wie nie zuvor. Die Einheimischen helfen uns sehr, auch wenn die meisten Einheimischen nicht mehr hier sind. Es sind nur noch wenige Menschen in diesem Gebiet. Es gibt zum Beispiel eine Oma, die unseren Soldaten mit Milch hilft, weil sie hier eine Kuh hat und wirklich regelmäßig kommt, um uns mit Milch zu unterstützen. Und was die russischen Soldaten betrifft, sie kann ihnen Samen geben, damit sie in ihre Taschen stecken können. Dann kann wenigstens etwas Gutes aus ihnen wachsen, wenn sie auf unserem Land sterben.
Можуть подарувати трошки зернят, щоб вони посипали собі в карман і після їхньої смерті залишилось хоч щось добре.
Bei diesem Satz von der Oma, die den russischen Soldaten, Besatzern Samen schenkt, die sie sich dann in ihre Taschen tun, da muss sie schon ein bisschen schlucken. Ich meine, das ist schon, ja, schon ziemlich zynisch. Also zu sagen, wenn sie dann sterben und wenn sie dann in unserer Erde liegen, dann ist zumindest die Blumen oder was auch immer dann aus ihnen wächst, das einzig Positive, was sie unserem Land gebracht haben. Das muss man erstmal sacken lassen, so eine Aussage. Ansonsten habe ich natürlich dann auch mit ihm gesprochen darüber, dass es nun mal trauriger Alltag im Krieg ist, dass Menschen sterben. Und dass er eben auch für Soldaten verantwortlich sei. Natürlich, wie gesagt, er ist stellvertretender Kommandeur eines Bataillons, also einer wesentlich kleineren Einheit als einer Brigade, der für die Vadim eben der stellvertretende Kommandeur war. Aber eben auch ihn habe ich gefragt, wie er persönlich mit dem Tod von Soldaten umgehe.
Дивіться, коли почалась війна, в центри, територіальні центри комплектування, військові комісаріати по старому.
Als der Krieg begann, gab es vor dem Zentrum, wo die Menschen Gewehre und alles, was man zur Verteidigung des Landes braucht, bekommen konnten, riesige Schlangen. Die Leute waren sich vielleicht nicht ganz im Klaren, was sie erwartet, aber selbst wenn wir das alles aus dem Kontext herausnehmen, sind sie wirklich motiviert. Sie wollten das Land wirklich verteidigen, jeden einzelnen Ukrainer unterstützen, quasi von oben bis unten. Die Regierung, jede einzelne Person im Feld, das ist alles ein großer Mechanismus. Was meine Moral angeht, so ist sie wirklich hoch, denn ich weiß, dass jeder Soldat alles hat, was er braucht, was wir ihm in diesem Moment hätten geben können. Wir tun einfach alles, was möglich ist, um so viele wie möglich am Leben zu erhalten. Aber alle unsere Soldaten wissen, wofür sie sich einsetzen. Das ist einfach unsere Pflicht und wir müssen uns dessen bewusst sein.
Das klang jetzt natürlich alles, was er gerade gesagt hat, sehr, sehr staatstragend. Es sei eben die Pflicht und Soldaten wissen, worauf sie sich einlassen und so weiter. Aber dann habe ich eben nochmal nachgefasst und habe ihn gefragt, immer, ist es denn aber nicht trotzdem irgendwie ziemlich traurig, wenn im Krieg Menschen sterben?
Втрата кожного мого військовослужбовця – це для мене трагедія.
Der Verlust jedes einzelnen Soldaten ist eine große Tragödie für mich, denn der Tod von Millionen ist nur Statistik. Aber der Tod eines jeden einzelnen Soldaten ist eine Tragödie. Ich sorge mich um jeden einzelnen Soldaten und denke darüber nach, ob ich genug getan habe, ob ich alles richtig gemacht habe. Denn es fällt unter meine Verantwortung, wie wir diesen Krieg führen. Und es ist auch eine Tragödie, weil die Familien mit jungen Frauen alleingelassen werden. Kinder, die ihren Vater verloren haben. Und das ist nicht nur für mich eine Tragödie, sondern für die gesamte ukrainische Bevölkerung. Aber ich weiß, dass die Regierung sie nicht im Stich lässt. Jede einzelne Familie, die jemanden im Krieg verloren hat, wird unterstützt werden. Meine Soldaten können jeden Tag sterben, auch ich. Aber ich weiß, dass wir nicht umsonst sterben werden. Wir werden für die Zukunft unseres Landes sterben.
Wir werden für die Zukunft unseres Landes sterben. Das sagt Nazar, der stellvertretende Kommandeur eines Bataillons, das in Bastanka stationiert ist. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Mykolaiv, wo aktuell in der Ukraine heftige Artilleriegefechte toben. Und das ist natürlich leicht gesagt, wir werden für die Zukunft unseres Landes sterben. Und natürlich haben beide Offiziere, mit denen wir gesprochen haben, im Grunde genommen Durchhalteparolen auch von sich gegeben, haben den Tod von ihren Untergebenen bedauert. Man merkt ihnen auch an, das nimmt sie natürlich mit und das beschäftigt sie. Aber das sind eben Leute, die in der Situation, in dieser Kriegssituation, in der sie jetzt sind, natürlich nicht besonders intensiv darüber reflektieren, was möglicherweise eben ihren Untergebenen passieren kann, weil einfach die militärische Notwendigkeit gerade ist, dass Soldaten an der Front sind und dass da Soldaten möglicherweise eben auch ihr Leben verlieren. Aber kann man sich als kommandierender Offizier überhaupt auf den Tod von Untergebenen vorbereiten? Und wenn ja, wie? Wie führt man Soldaten? Wie motiviert man sie zu kämpfen? Darüber möchte ich jetzt mit Marcel Bonert sprechen. Er ist Oberstleutnant und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Guten Tag, Herr Bonert.
Guten Tag, Herr Jessen.
Sie waren bereits im Einsatz in einem Konfliktgebiet, konkret in Afghanistan. Was haben Sie da gemacht und womit sind Sie dort konfrontiert worden?
Ja, ich war 2011 bis Anfang 2012 für 200 Tage Chef einer Kampfeinheit in Afghanistan, war dort für circa 150 bis 200, manchmal auch ein paar mehr Bundeswehrangehörige verantwortlich und habe dort, so wie man sich das wahrscheinlich vorstellt, taktisch in einem UNRU-Distrikt geführt und dort die Verantwortung, die sogenannte Raumverantwortung gehabt. Also war da richtig mit Panzern und Artillerie, Drohnen und vielen, vielen Soldaten im Einsatz und wir haben die Sicherheit dort vor Ort garantiert in Kunduz.
Hat es bei Ihnen in der Einheit Verluste gegeben, Gefallene, Verwundete?
Also ich hatte in meiner Kompanie keinen Gefallenen. Das ist sozusagen etwas, was auch im Nachgang sozusagen diesen Einsatz natürlich mit dem grünen Haken versehen lässt. Das ging meinen Vorgängern anders. Gerade im Jahr 2010, in dem ich auch in meiner Einsatzvorbereitung war, war ein sehr schweres Jahr für die Bundeswehr, gab es sehr viele Gefallene. Ich selbst hatte einige verwundete, traumatisierte Soldaten und die uns begleitenden afghanischen Ortskräfte, die afghanische Polizei sowie die afghanische Armee hatten hierunter echte Verluste zu verzeichnen, aber ich in meiner eigenen Kompanie tatsächlich nicht.
Wir haben gerade gehört, was uns die ukrainischen Offiziere Nazar und Vadim erzählt haben, wie sie der Tod von Untergebenen mitgenommen hat. Die beiden waren jetzt nicht defätistisch oder sowas, aber sie haben natürlich schon gesagt, das nimmt sie mit. Gleichwohl hatten sie auch eine relativ pragmatische Art, damit umzugehen, sagten eben, ja, es gehört eben irgendwie zum Soldatensein dazu. Vor ein paar Jahren habe ich im Kosovo einen Hauptmann getroffen, der sagte mir, und da musste ich tatsächlich so ein bisschen schlucken, Kernkompetenz eines Soldaten ist töten und getötet werden. Würden Sie so eine krasse Aussage unterstreichen, also ähnlich pragmatisch denken, oder Hatten Sie, als Sie im Einsatz waren und Befehlsgewalt über Soldaten hatten, auch Angst, dass möglicherweise es zu Gefallenen kommt?
Das ist natürlich eine sehr harte Aussage, dass das sozusagen die Kernkompetenz des Soldaten ist. Aber man muss schon, da braucht man sich auch keine Illusion machen, dass natürlich in dem Augenblick, wo man die Uniform anzieht und die Waffe in die Hand nimmt, das Kämpfen, Töten, Sterben zum Soldatenberuf dazugehört. Wir waren natürlich sowohl im Kosovo als auch in Afghanistan auch mit anderen Aufträgen konfrontiert, die eher an humanitäre Unterstützungsleistungen gingen. Und es war nicht so, dass dort alle Soldaten, die da im Einsatz waren, tagtäglich in Gefechte verstrickt waren. Aber gerade in der intensiven Phase des Afghanistan-Einsatzes zwischen ungefähr 2006 und 2012 war es schon so, dass Soldaten in stundenlangen, teilweise tagelangen Gefechten waren, auch deutsche Soldaten, und dort mit Kämpfen, Töten, Sterben tatsächlich konfrontiert waren. Das muss man einfach sagen und wissen.
Okay, weil vielleicht nochmal die Frage, hatten Sie Angst, dass es eben zu Toten bei Ihnen in der Kompanie kommt, oder schaltet man das möglicherweise auch einfach nur weg?
Nee, das darf man tatsächlich nicht wegschalten. Ich war 2010 zu einer Erkundung in Afghanistan. Das war mir als Kompaniechef möglich und habe dort meinen Vorgänger besucht. Und zu der Zeit, zu der ich da war, hat er gerade einen schweren Verwundeten aus einem Gefecht sozusagen bergen müssen. Und auf einem Rückflug, die ich einen Monat vor meinem eigenen Einsatzbeginn, den ich da gemacht hatte, da hatte ich tatsächlich einen gefallenen deutschen Soldaten bei mir mit im selben Flugzeug. Und diejenigen, die dort sozusagen seine Kameraden waren, die gerade mit aus dem Einsatzland ausgeflogen wurden. Das ist also wirklich eine ganz konkrete Situation, auf die ich mich vorbereiten musste, auf die ich auch in der Ausbildung meine Kompanie vorbereiten musste. Und mir war vorher nicht klar, ob ich jeden dieser Soldaten wieder mit nach Hause bringe.
Werden Offiziere denn generell, sagen wir mal, in der theoretischen Ausbildung auf den Verlust von Untergebenen vorbereitet? Und wenn ja, wie?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Bundeswehr da natürlich einen Lernprozess durchlaufen musste. Über viele Jahre war das zwar in der Theorie ein Thema, aber ganz konkret praktisch hat es im Grunde erst Anfang der 90er Jahre mit den Auslandseinsätzen Relevanz bekommen. Und die Bundeswehr ist darauf vorbereitet tatsächlich. Also nicht nur, dass wir, wenn was passiert, Militärseelsorger, Truppenpsychologen, Vertrauenspersonen, Ansprechpartner, Auslandseinsatz, Bundeswehrverband und so weiter vor Ort haben, die unterstützen können. Sondern es gibt tatsächlich auch Lehrgänge, die ganz konkret auf diese Situation vorbereiten, bis zu ganz praktischen Dingen wie Leichenhygiene, ja, wo die Frage gestellt wird, wie verschließe ich eigentlich so einen Zinksarg? Was für Rituale gibt es in unterschiedlichen Religionen? Wie kann ich den Leichnam kosmetisch vielleicht versorgen, damit er eben irgendwie, wenn er der Familie präsentiert wird, noch ansehnlich ist, und wie sind militärische Ehren, Bestattungsrituale und so weiter. Also da wird man wirklich ganz konkret vorbereitet. Natürlich, da gibt es eine gewisse Grenze, kann man sich das alles sozusagen in der Theorie immer wieder zurechtlegen. Wenn es aber ganz konkret passiert, wird es immer so sein, dass Menschen einfach anders reagieren. Ja, der eine verkraftet es besser, der andere schlechter. Wichtig ist, dass man viele Szenarien auch in den Übungen möglichst durchgespielt hat, und das tun wir, um dann vor Ort nicht mit einer Konfrontation, mit einer Situation konfrontiert zu sein, mit der man überhaupt nicht umgehen kann und in der es keinen Leitfaden gibt für das entsprechende Verhalten.
Mal eine generelle Frage: Was macht eigentlich einen guten Offizier aus? Also welche Qualitäten muss man mitbringen, um Soldaten und Soldatinnen im Einsatz zu führen?
Ja, wenn ich das so ein bisschen auf meinen eigenen Einsatz beziehe, dann ist es natürlich so, dass Sie als Offizier das entsprechende taktische Wissen haben müssen und das Wissen um die Situation vor Ort. Also das ganz professionelle Handwerkszeug, um überhaupt, sage ich mal, sowas wie Professionalität und Führungsanspruch dort generieren zu können. Also das ist, sage ich mal, einfach das, was man lernt und dann praktisch in die Anwendung bringen muss, was ein Offizier in gewissen Teilen zumindest auch von normalen, in Anführungsstrichen, Soldaten unterscheidet. Und was ich in meinem eigenen Einsatz gemerkt habe, was ganz wichtig ist, ist, dass die Entbehrungen mit den Unterstellten geteilt werden. Ja, also nur so kann Kameradschaft, Chorgeist, sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl, Zusammenhalt, Teamgeist und so weiter und letztlich auch Gefolgschaft entstehen. Also sie müssen nicht nur in ihrem Gefechtsstandort sitzen und an der taktischen Karte bestimmte Pfeile irgendwie reinmalen oder so, sondern, das habe ich auch immer wieder getan, die Truppe vor Ort bei ihren Operationen und bei ihren taktischen Bewegungen, die sie dann in ihrem Auftrag durchführt, auch begleiten. Ja, also die Gefahren auch der Soldaten teilen. Ne? Das führt zum einen dazu, dass sie, ich sag mal, nicht aus der Realität fallen und irgendwelche Dinge am Reißbrett planen, die mit der Praxis im Gelände gar nichts mehr zu tun haben. Und auch dazu, dass die Soldaten sehen, dass sie halt auch körperlich fit motiviert und so da nicht irgendwen sonst wohin jagen, sondern selber auch bereit sind, ja, diese Belastung zu teilen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und dazu kommt vielleicht noch so ein bisschen, dass sie eben auch immer wieder den Sinn des Einsatzes erklären, ja, um die Motivation hochzuhalten. Die Frage, wofür machen wir das hier eigentlich? Ja? Was bringt all das, was wir hier tun? Und damit auch sowas wie, ja, sowas wie eine Kampfmoral bei den Soldaten aufrechterhalten.
Okay, ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich schon einen kleinen Unterschied gibt, ob man, wie Sie, eben Soldaten in Afghanistan führt, ein bisschen weit weg von der Heimat, oder wenn, wie in der Ukraine, Menschen sozusagen ihr eigenes Land verteidigen. Ich könnte mir ja schon vorstellen, dass es da deutliche Unterschiede gibt, auch was die Motivation angeht, zu kämpfen, richtig?
Ist in jedem Fall ein Unterschied, ja. Also diese, ich sag mal, die Schicksalsgemeinschaft von Nation und Militär, die hat vielleicht in Afghanistan so ein bisschen gefehlt. Also da die Frage, wofür tun wir das, die dann von dem damaligen Verteidigungsminister Peter Struck mit einem Deutschlands Sicherheit wird auch im Hindukusch verteidigt, kommentiert wurde, ist eine, die für viele nicht ausreicht. Ja, sondern dann muss schon sozusagen wirklich erklärt werden, dass wir, oder musste erklärt und musste ich erklären, dass wir vor Ort die Sicherheit zumindest zeitweise für die Bevölkerung aufrechterhalten, denen ein besseres Leben verschaffen und so weiter und so weiter. In der Ukraine ist das sehr viel anders und das sehen wir ja auch, dass dort die ganze Nation aufsteht und sich gegen den russischen Aggressor dort verteidigt, weil es eben ganz konkret um die eigene Freiheit, die eigene Demokratie, das eigene Leben und das der Familie geht. Und eine solche Bedrohung schafft ad hoc zumindest sehr viel mehr Verständnis für so einen Auftrag, als wenn ich abseits des öffentlichen Interesses natürlich in Afghanistan im Kampfeinsatz bin und dort Leib und Leben riskiere, möglicherweise für etwas, das hierzulande nicht jeden interessiert.
Sie hatten es vorhin schon mal angedeutet, wie man als Offizier am besten seine Untergebenen motiviert. Gleichwohl habe ich mir die Frage gestellt, insbesondere in der Ukraine, wie das auf so eine lange Strecke funktioniert. Also ich habe da Soldaten getroffen, die schon seit über 3 Monaten in ihren Stellungen an der Front waren und könnte mir vorstellen, dass es doch ein bisschen schwierig ist, dann über so eine lange Strecke die Motivation aufrechtzuerhalten. Also was macht man da am besten?
Ja, also das ist natürlich, maße ich mir kaum an, mit den Erfahrungen, die ich jetzt im Nacken habe oder auch viele andere Bundeswehrsoldaten jetzt über eine solche wirklich umfassend komplexe Lage, wo es wirklich um Landes- und Bundesverteidigung steht, zu urteilen. Ne? Denn das, was die dort erleben, ist qualitativ und quantitativ doch noch von dem zu unterscheiden, was Soldaten auch in der intensiven Phase des Afghanistan-Einsatzes erlebt haben. So, aber auch da ist es einfach so, wenn man der Truppe vor Ort das Gefühl gibt, wir sitzen hier alle in einem Boot, ja, und niemand drückt sich hier vor dem Auftrag, sondern wir gemeinsam haben jetzt diesen Auftrag, müssen füreinander einstehen und sind sozusagen gemeinsam für das größere Ganze verantwortlich. Ich glaube, das ist sozusagen der einzige wesentliche Hebel, mit dem man die Motivation von Soldaten aufrechterhalten kann. Und wie gesagt, das immer wieder in Erinnerung rufen, ja, des Sinns des Einsatzes, des Wofür, ist, glaube ich, schon etwas, das Offizieren da in besonderer Weise obliegt. Und die müssen natürlich, vielleicht letzter Punkt dazu, auch die Forderungen der Truppe vor Ort, das ist deren Verantwortung, nach oben tragen. Also wenn die Truppe Bedarf hat an was auch immer, Munition, vielleicht irgendwelche Betreuung mal zwischendrin, um auf andere Gedanken zu kommen oder Ähnliches, dann obliegt es den Offizieren, diese Wünsche auch nach oben zu tragen in die höheren Ebenen und dort den entsprechenden Druck auch zu erzeugen, dass Soldaten sozusagen, dass da Genüge getan wird dem, was die Truppe vor Ort braucht. Auch das sehen Soldaten, nehmen sie wahr. Und meiner Erfahrung nach, wie gesagt, die ist nicht ganz vergleichbar, aber meiner Erfahrung nach fühlen die sich dann dort auch gut geführt.
Wir haben vom Beginn des Krieges angehört, dass es auf russischer Seite möglicherweise Probleme bei der Führung gibt, dass die Motivation der russischen Soldaten nicht besonders ausgeprägt sei. Gibt es da aus Ihrer Sicht Unterschiede zwischen der Art, wie ukrainische Offiziere führen und der Art, wie es russische Offiziere machen?
Ich vermute schon, dass es da Unterschiede gibt. Ganz genau weiß ich das natürlich auch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das russische Militär ein sehr viel hierarchischer, gegliederter Apparat ist, in dem sozusagen von oben nach unten einfach durchbefohlen wird, ohne jetzt, sage ich mal, größeres Feedback aus den unterstellten Bereichen aufzunehmen. Ja, die haben einfach eine andere Führungskultur, klassisch Befehlstaktik. So in unserer Armee, und das ist das, was europäischen Armeen eigen ist und sicherlich auch in moderneren westlichen Ländern grundsätzlich die Führungskultur dominiert, gibt es ein Prinzip, das sich Auftragstaktik oder Führen mit Auftrag nennt. Das heißt, Befehle werden nicht streng von oben nach unten durchdiktiert, sondern es wird durchaus noch, werden Ideen der Truppe aufgenommen, es werden Ziele vorgegeben, aber wie die Truppe ans Ziel gelangt, das ist ihr in weiten Teilen selbst überlassen und das sorgt dann auch für die entsprechende Berufszufriedenheit und für die Freiheiten, die Situation vor Ort auch wirklich mit Ressourcen und Mitteln ja entsprechend der echten Lage zu gestalten oder die Operation entsprechend durchzuführen. Bei den russischen Kräften war es ja, wenn ich das richtig und wenn das medial richtig wiedergegeben wurde, schon so, dass viele von denen noch am Vorabend des 24. Februar dachten, dass sie da auf einer großen Übung sind. So, und wenn es dann plötzlich am nächsten Tag heißt, wir fahren über die Grenze und kämpfen dann gegen Menschen, die uns auch kulturell noch sehr nah sind, dann glaube ich, kann das bei einzelnen Soldaten schon einen erheblichen Widerstand gegen diese, also einen inneren Widerstand gegen diese Aufträge hervorrufen. Ja, also die Frage, wofür tun wir das hier, die ist da nicht einfach mal so klar beantwortet. Und wenn da das Gefühl da ist, wir werden von oben belogen oder benutzt, dann ist es sehr viel schwerer, solche Soldaten zu motivieren. Und wenn ich mir angucke, wie das die Ukrainer machen, also beim Präsidenten beginnend, dann glaube ich, ist da schon sehr viel mehr Gemeinschaftssinn und das Zusammenhalten, Einstehen für die größere Sache und die eigene Freiheit sozusagen. Das, was über allem schwebt und das hilft dann sozusagen auch dabei, die Truppe nach vorne zu bringen, zu motivieren und letztlich auch erfolgreich kämpfen zu lassen.
Das war Marcel Bonert. Er ist Oberstleutnant und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Und ich habe mit ihm über die Frage gesprochen, wie sich Offiziere auf den Tod von Untergebenen einstellen, was das mit Offizieren möglicherweise auch macht. Und vor allem eben auch, was es ausmacht, ein guter Offizier zu sein. Und Marcel Bonert hat uns gesagt, dass die russische Armee möglicherweise deutlich Motivationsprobleme hat, ganz anders als die ukrainische Seite, auf der Menschen kämpfen, die ihr Land gegen einen Aggressor verteidigen. Vielen Dank, Herr Bonert. Das war die 8. Folge unseres Podcasts »So fühlt sich Krieg an«. Wir werden jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Wir melden uns Anfang August wieder. Pause deswegen, weil ich jetzt in der kommenden Woche wieder in die Ukraine fahre. Wir haben vor, in den Osten des Landes zu fahren, um zu schauen, wie die russische Offensive dort läuft. Und wie gesagt, wir hören uns wieder Anfang August. Danke, dass ihr heute dabei wart und macht's gut. Bis denn. Ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.